und ein langes, unverwandtes Starren. Doch gerade als sich Jame umdrehen und gehen wollte, hatte Payne genickt. Und da reitet er. Jame blickte zu seinem Begleiter hinüber. »Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung für uns beide.« Nachts schlugen sie ihr Lager unterhalb des Hügels auf dem die Burg der Hayfords stand. Bei Sonnenuntergang standen 100 Zelte auf dem Hang entlang eines Baches, der um den Berg herumfloss. Jame teilte die Wachen selbst ein. So dicht an der Stadt erwartete er keine Schwierigkeiten, doch sein Onkel Stafford hatte sich einst auch in Oxford sicher gefühlt. Am besten ging man kein Risiko ein. Als aus der Burg die Einladung erging, mit Lady Hayfords Kastellan zu speisen, nahm Jame zu diesem Anlass Sir Illyn mit und außerdem Sir Adam Marbrand, Sir Bonifer Hasty, den roten Ronald Connington, den starken Eber und ein Dutzend anderer Ritter und kleiner Lords.
»Ich denke, ich sollte die Hand tragen«, sagte er zu Peck, ehe er sich auf den Weg hinaufmachte.
Der Junge holte sie sofort. Die Hand war aus Gold geschmiedet, sah sehr lebensecht aus, war mit Perlmutter verziert und Daumen und Finger waren halb geschlossen, damit man damit den Stiel eines Kelchs ergreifen konnte.
»Ich kann nicht kämpfen, aber ich kann trinken«, schoss es Jame durch den Kopf, während der Bursche die Riemen festzurrte, die die Hand am Stumpf hielten.
»Von heute an wird man euch Goldhand nennen, Milord«, hatte der Waffenschmied ihm versichert, als er sie Jame zum ersten Mal am Handgelenk befestigt hatte.
Da hat er sich geirrt. »Ich werde bis zu meinem Tod der Königsmörder bleiben.«
Die Goldhand bot Anlass für viele bewundernde Bemerkungen während des Abendessens, bis Jame schließlich einen Weinkelch umstieß. Da verlor er die Beherrschung.
»Wenn ihr das verfluchte Ding so wunderbar findet, hakt euch die eigene Schwerthand ab, und ihr könnt sie haben«, sagte er zu Flemon Brax.
Danach sprach niemand mehr über die Hand, und er konnte in Ruhe seinen Wein trinken. Die Burgherrin war eine Lannister durch Heirat, ein pummeliges Kleinkind, das man mit seinem Vetter Tyrek vermählt hatte, ehe es ein Jahr alt war. Lady Ermesande wurde gebührend unter Beifall vorgeführt, eingeschnürt in ihr kleines Kleid aus golddurchwirktem Stoff mit dem grünen Gitterwerk und dem Wellenbalken des Hauses Hayford in winzigen Jadeperlen. Bald jedoch begann das Mädchen zu quengeln, worauf es sofort von seiner Amme zu Bett gebracht wurde.
»Gibt es noch immer keine Neuigkeiten von unserem Lord Tyrek?« fragte ihr Kastellan, nachdem die Forelle serviert worden war.
»Nein.«
Tyrek Lannister war während der Aufstände in King's Landing verschollen, als Jaime in Riverrun in Gefangenschaft gesessen hatte. Der Junge musste jetzt 14 sein, falls er noch lebte.
»Auf Lord Tywins Befehl habe ich die Suche persönlich geleitet«, berichtete Adam Marbrand, während er seinen Fisch entgrätete. »Aber ich habe nicht mehr gefunden als Bywater vor mir. Der Junge wurde zuletzt auf einem Pferd gesehen, als der Pöbel die Reihen der Goldröcke durchbrach. Danach, seinen Zelter entdeckte man, jedoch nicht den Reiter. Höchstwahrscheinlich hat man ihn aus dem Sattel gezerrt und getötet, aber wenn es sich so verhält, wo ist dann seine Leiche geblieben? Der Pöbel hat alle anderen Toten liegen gelassen, warum nicht ihn?«
»Lebendig wäre er von größerem Wert«, meinte der starke Eber. »Jeder Lannister bringt ein stattliches Lösegeld ein.«
»Zweifelsohne«, stimmte Marbrand zu. »Doch es wurde nie eine Lösegeldforderung gestellt. Der Junge ist einfach verschwunden.«
»Der Junge ist tot.«
Jame hatte 3 Becher Wein getrunken, und seine goldene Hand wurde immer schwerer und schwerfälliger.
»Ein Haken hätte mir genauso gut gedient.«
»Wahrscheinlich haben sie begriffen, wen sie da umgebracht haben und ihn einfach in den Fluss geworfen, weil sie den Zorn meines Vaters fürchteten. Den kennen sie in King's Landing. Und Lord Tywin hat stets seine Schulden beglichen.«
»Stets«, bestätigte der starke Eber, und damit war alles gesagt.
Und dennoch, als er schließlich allein in dem Turmzimmer war, welches man ihm für die Nacht zur Verfügung gestellt hatte, ertappte er sich dabei, wie er darüber nachdachte. Tyrek hatte König Robert als Knappe gedient, Seite an Seite mit Lancel. Wissen konnte wertvoller sein als Gold und tödlicher als ein Dolch. Dabei musste er an Varys denken, stets lächelnd und nach Lavendel duftend. Der Eunuch hatte Spione und Ohrenbläser in der ganzen Stadt. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, einzufädeln, dass Türek in ihm durcheinander geschnappt wurde, vorausgesetzt, er hatte vom Aufstand des Pöbels gewusst. Und Varys wusste alles, jedenfalls wollte er uns das glauben machen. Und doch hat der Kerser nicht vor dem Aufruhr gewarnt, und er ist auch nicht mit zu den Schiffen geritten, um Myrcella zu verabschieden. Er machte die Fensterläden auf. Die Nacht wurde kalt, und ein sichelförmiger Mond ritt über den Himmel. Die Hand glänzte matt in seinem Schein.
Taugt nicht, um Eunuchen zu erwürgen, ist aber schwer genug, um dieses schleimige Lächeln in roten Brei zu verwandeln.
Er hatte Lust, jemanden zu schlagen. Als James zu Ser Illyn kam, schliff dieser gerade sein Schwert.
»Es ist Zeit«, sagte er dem Mann.
Der Henker erhob sich und folgte ihm. Seine rissigen Lederstiefel scharrten über